SRF 3.
Die EU feiert sich selbst. In Rom erinnert man sich an die Verträge, die dort vor 60 Jahren die europäische Einigung in Gang setzten. In Bern demonstrieren mehrere tausend Personen. Sie fordern mehr Demokratie und Rechtsstaat in der Türkei. Die SVP-Delegierten fassen die Nein-Parole für das Energiegesetz und die SP-Frauen stellen sich hinter die Rentenreform. Info 3 mit Daniel Hofer. Europa blickt heute nach Rom. Alles, was in der EU Rang und Namen hat, hat sich dort versammelt. Es werden 60 Jahre europäische Zusammenarbeit gefeiert. In Rom unterzeichneten 1957 Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg einen Vertrag, der den Grundstein für die heutige EU legte. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erinnerte an der Feier daran, was dank der Römerverträge von 1957 alles erreicht worden sei.
Wir haben vieles hingekriegt in den letzten 60 Jahren. Wir haben dem Frieden eine endgültige Heimstatt auf dem europäischen Kontinent gegeben. Wer hätte dies eigentlich gedacht?
Und EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte, dass nur eine souveräne EU ihren Mitgliedern Unabhängigkeit und den Bürgern Sicherheit garantieren könne.
Only a sovereign Europe guarantees independence for its nations, guarantees freedom for its citizens.
Pathetische Worte, die da heute in Rom gefallen sind. Gemeinsame Werte sind in Erinnerung gerufen worden und die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten haben eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. EU-Korrespondent Oliver Washington in Rom. Was sind die Eckpunkte dieser Erklärung?
Ja, die Staats- und Regierungschefs geben ein Bekenntnis ab zu Europa. Sie schreiben explizit, Europa ist unsere gemeinsame Zukunft. Sie versprechen, dass sie geeint auf die internationalen Herausforderungen reagieren wollen. Sie versprechen auch, dass sie in vier Bereichen Verbesserungen erzielen wollen, also innerhalb der EU. Da geht es um die Sicherheit, um die wirtschaftliche Entwicklung, auch um die soziale Gerechtigkeit. Sie wollen sich für ein starkes Europa auf dem internationalen Parkett stark machen. Sie wollen also die Union in die gleiche Richtung weiterentwickeln, aber dabei sollen durchaus auch unterschiedliche Geschwindigkeiten möglich sein. Konkret ist in der Erklärung von unterschiedlicher Gangart die Rede.
Das ist eine Absichtserklärung, aber welchen konkreten Wert hat diese Erklärung?
Die hat einen großen symbolischen Wert. Der heutige Tag allgemein ist ein wichtiges Symbol. Die Staats- und Regierungschefs erneuern mit der Unterschrift eben unter diese Erklärung das Versprechen, die Zukunft gemeinsam anzupacken, gemeinsam gestalten zu wollen. Das ist wichtig. Dann sind auch die vier genannten Bereiche sicher sehr zentral, das ist gar keine Frage. Aber, und jetzt kommt die Kritik, denn wer hat schon etwas gegen diese Ziele und vor allem, und das ist eben das große Defizit, sie formulieren den Weg nicht weiter aus, wie sie diese Ziele erreichen wollen. Das ist Ausdruck davon, dass es dann eben hier schwieriger wird und man sich hier nicht hätte einigen können. Aber nun müssen sie eben trotzdem beweisen, dass sie dem Versprechen danach wirklich Taten folgen lassen.
Mit dieser heutigen Erklärung von Rom will die EU den Kurs für die nächsten 10 Jahre abstecken. Wohin geht die Reise angesichts der Probleme? Gibt es eine EU der zwei Geschwindigkeiten?
Da bin ich skeptisch. Zum einen ist das eine eher diffuse Debatte. Es ist damit die Hoffnung verbunden, dass eine Koalition der Willigen um dem sozusagen vorwärts schreiten kann, wenn sie das möchte, also dass sie nicht auf die Bremser warten muss. Aber das ist eigentlich bereits heute möglich und so wie es jetzt in dieser Erklärung drin ist, beschreibt es lediglich den heutigen Zustand, also den Status quo. Also diffus, und dann finde ich, dass eben auch diese Diskussion über die zwei Geschwindigkeiten vom Wasser ablenkt. Also man spricht dann nicht über die Inhalte, dabei wäre es beispielsweise viel wichtiger, über die Eurozone zu sprechen, eine Diskussion darüber zu führen, wie man die Defizite hier beheben kann. Aber diese Diskussion findet nicht statt. Allgemein wird die Debatte dann über die Inhalte wohl erst nach den Wahlen in Frankreich und auch in Deutschland stattfinden. Und dann wird sich zeigen, ob die Chefs wirklich bereit sind, beispielsweise die Eurozone zu reformieren und diesem heutigen Versprechen dann eben auch wirklich die Taten folgen zu lassen.
Oliver Washington, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Auch bei Nina Gigax in den Nachrichten geht es um die EU, respektive um jene, die EU nicht verlassen wollen. In London haben tausende Menschen gegen den Brexit demonstriert.
Mit EU-Fahnen und Plakaten zogen die Demonstrierenden vom Hyde Park über den Trafalgar Square zum britischen Parlament. Laut Angaben britischer Medien nahmen an den Protesten in London mehr als 25.000 Personen teil. Daneben habe es auch im schottischen Edinburgh Demonstrationen gegen den Brexit gegeben. Großbritanniens Premierministerin May will kommende Woche mit den Austrittsverhandlungen beginnen. Mehrere tausend Personen haben sich auf dem Bundesplatz in Bern zu einer Demonstration für mehr Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat in der Türkei zusammengefunden. Aufgerufen zur Kundgebung hatten unter anderem kurdische Vereine, SP und Grüne sowie mehrere Organisationen aus den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und internationale Solidarität. Die Kundgebungsteilnehmer auf dem Bundesplatz solidarisieren sich mit den Verfolgten und Gefangenen in der Türkei. Die Türkei stehe an der Schwelle zu einem autokratischen Regime, fürchten sie. Die SP-Frauen stehen hinter der Rentenreform, obwohl sie bei deren Annahme künftig ein Jahr länger arbeiten müssen. Mit 50 Ja zu 19 Nein-Stimmen haben sie an ihrer Mitgliederversammlung in Bern die Ja-Parole gefasst. Aus Sicht der Sozialdemokratinnen überwiegen die Vorteile. Die AHV sei die Haupteinnahmequelle von pensionierten Frauen. Dass die Renten ab 2019 nun deutlich erhöht würden, komme den Frauen zugute. Auch die Deckung der Pensionskasse von Personen mit tiefen Löhnen werde verbessert. Das betreffe viele Frauen, weil sie häufiger Teilzeit arbeiteten. Die Delegierten der SVP haben an ihrer Versammlung in Appenzell die Nein-Parole gegen das Energiegesetz gefasst. Es kommt am 21. Mai zur Abstimmung. Die Partei hatte das Referendum ergriffen. Die Parole fiel klar aus mit 322 Nein gegen 4 Ja-Stimmen. Die SVP werde mit allen Mitteln gegen den Umbau des Stromproduktionssystems kämpfen, sagte Parteipräsident Albert Rösti. Kernpunkte des Energiegesetzes sind eine Reduktion des Energieverbrauchs um 43% bis ins Jahr 2035 sowie ein schrittweiser Ausstieg aus der Atomenergie und die Förderung erneuerbarer Energie. Die Reparaturarbeiten nach der Zugentgleisung im Bahnhof Luzern verlaufen nach Plan. Das bestätigte ein SBB-Sprecher der Nachrichtenagentur SDR. Der Betrieb dürfte am Montagmorgen wieder aufgenommen werden. Voraussetzung dafür sei, dass auch die benachbarten Gleise der Zentralbahn morgen Abend vorübergehend gesperrt würden. Das Wetter. In der Nacht regnet es vom Tessin über das Wallis bis zur Romandie teilweise. Schnee gibt es oberhalb von 1400 bis 1800 Metern. Morgen ist es teilweise sonnig und vor allem am Morgen örtlich nass bei 12 Grad. Im Süden ist es morgen teils sonnig, teils bewölkt mit etwas Regen bei 16 Grad.
Info 3 Abend.
Jahrelang haben Ärzte, Spitäler und Krankenkassen gefeilscht um eine Revision der Tarife für ambulante Behandlungen. Einigen konnten sie sich nicht. Nun hat diese Woche der Bundesrat eingegriffen mit einem Vorschlag, der Einsparungen von rund 700 Millionen Franken bringen soll. Zufrieden sind damit nur wenige, die Ärzte schon gar nicht. Klaus Ammann.
Der freundliche Ton täuscht. Inhaltlich zerpflückt Urs Stoffel vom Ärzteverband FMH die Vorlage von Gesundheitsminister Alain Berset richtiggehend in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Zum Beispiel warnt er,
dass man jetzt das Kind mit dem Bade ausschüttet und dass man jetzt eigentlich aus Verzweiflung irgendetwas machen will, dann aber wahrscheinlich aus unserer Sicht eher mehr Schaden als Nutzen anrichtet.
Der Bundesrat mache es sich zu einfach, in verschiedener Hinsicht. Beispielsweise könne es nicht sein, dass ausschließlich Tarife gesenkt werden. Meist für Behandlungen, die in den letzten Jahren aufgrund des Fortschritts günstiger geworden sind, meint Stoffel. Es müsste auch in die andere Richtung, nach oben gehen.
Es müsste durchaus auch Positionen geben, die jetzt müssten angehoben werden, weil sie eben auch nicht mehr zeitgerecht sind, weil sie personalintensiver geworden sind, weil sie technologische Fortschritte haben.
Zudem sei es stossend, dass Spezialisten neu generell die gleichen Tarife verrechnen müssten wie Allgemeinpraktiker, sagt Stoffel. Genau diesen Punkt der Revision begrüßt Pius Zengerle, der Direktor der Krankenkassenorganisation Cura Futura, explizit.
Es ist stossend, dass heute Spezialisten bis zu 2,5 Mal mehr verdienen pro Zeiteinheit als die Grundversorger.
Cura Futura und die Stiftung für Konsumentenschutz stellen sich hinter den Vorschlag des Bundesrates. Skeptisch sind aber die Spitäler und der größte Krankenkassenverband Santé Suisse. Direktorin Verena Nold glaubt nicht, dass die geplanten Tarifsenkungen in der Praxis tatsächlich wirken.
Der TARMED ist ein Einzelleistungstarif, da kann man über 4'000 Positionen abrechnen. Und dann kann es sein, dass wenn einzelne Tarifpositionen schlechter bewertet werden, dass man dann eben andere, die gleich bewertet sind, häufiger abrechnet. Und dann kostet es am Schluss natürlich mehr und nicht weniger. Und eigentlich wäre das das Ziel, dass die Kosten gespart würden.
Santé Suisse verlangt deshalb, dass in den Arztpraxen Fallpauschalen eingeführt werden, wie es sie in den Spitälern schon gibt. Etwas, was sich Urs Stoffel von der Ärztevereinigung FMH auch vorstellen kann, aber nur in gewissen Fällen. Bislang sieht es nicht danach aus, als ob sich Spitäler, Krankenkassen und Ärzte bald einig würden. In der Zwischenzeit tritt wohl der revidierte TARMED des Bundesrats, frühestens Anfang 2018, in Kraft.
Die ganze Samstagsrundschau mit FMH-Präsident Urs Stoffel gibt es unter srf.ch.
Info 3 Abend.
Sklaverei ist verboten, weltweit verboten. Trotzdem gelten 45 Millionen Menschen als versklavt. Sie verrichten für einen Hungerlohn Feld- oder Hausarbeit oder werden für Sex verkauft. In vielen Gesellschaften bleibt Sklaverei tief verwurzelt. Etwa in Mauretanien, wo, gemessen an der Bevölkerungszahl, mehr Menschen als Sklaven ausgebeutet werden als irgendwo sonst auf der Welt. Monika Oetli.
20 Monate saß Biram Dar Abeid im Gefängnis, weil er, so die Richter, Mitglied einer nicht bewilligten Organisation war, an einer unbewilligten Versammlung teilnahm und weil er sich seiner Verhaftung widersetzte. Biram Dar Abeid ist Gründer und Präsident der Organisation Resurgence of the Abolitionist Movement, der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei. Er war selbst ein Sklave. Unsere Organisation ist in Mauretanien verboten, weil sie die Sklaverei ganz entschlossen denunziert. Viele von uns sind mehrfach im Gefängnis gesessen. Laut Schätzungen leben bis zu 600'000 der knapp 4 Millionen Mauretanier als Sklaven. Es sind allesamt Schwarzafrikaner, die zu Hungerlöhnen und bis zum Umfallen auf den Feldern arbeiten, die putzen oder Ziegel schleppen. Also all die Arbeiten verrichten, die anstrengend und dreckig sind. Ihre Herren sind ausnahmslos hellhäutige Berber. Obwohl alle schwarze und weiße Muslime sind, herrsche ein Rassismus, eine Apartheid in dem westafrikanischen Land, sagt Biram Dar Abeid. Für die Weißen sind Schwarze Sklaven.
Dans leur code d'esclavage, le noir est assimilé à l'esclave.
Zwar ist die Sklaverei auch in Mauretanien bereits seit 1981 offiziell verboten, seit 2007 wird sie strafrechtlich verfolgt. Sklavenhalter riskieren bis zu 10 Jahren Gefängnis, theoretisch. Denn weil die sogenannten Weißen überall in der Politik, der Wirtschaft und den Medien das Sagen hätten, werde dieses Verbot kaum je durchgesetzt, sagt Biram Dar Abeid.
Le gouvernement, il est constitué d'esclavagistes.
Die Herren in der Regierung, das sind die Besitzer der Sklaven, die Sklavenhändler. Und die ganze Justiz, die Politik, die Polizei solidarisiert sich mit diesen Sklaventreibern und verhindert deren Bestrafung. Auch wenn der Menschenrechtsaktivist und seine Mitstreiter in Mauretanien als Staatsfeinde verfolgt und mit Berufsverbot, Gefängnis oder sogar Folter bestraft werden, er will weiterkämpfen. Seine Bewegung werde immer stärker und bekomme immer mehr Aufmerksamkeit, sagt er, auch im Ausland. Biram Dar Abeid hat für sein Engagement mehrere Auszeichnungen bekommen, darunter auch den angesehenen UNO-Menschenrechtspreis.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Nachmittag verantwortlich Patrick Seil und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.